Wenn ich so auf meine Jugendzeit zurückschaue, dann ist eine der prägendsten Geschichten, so im Nachhinein, sind für mich die Bücher aus dieser Reihe Chroniken von Narnia, von C.S. Lewis. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Es gibt auch 2-3 Filme mittlerweile aus dieser Reihe. Und die eine Szene, die ist sehr berühmt worden, die ist auch in dem Film drin. Das ist eigentlich die Verfilmung vom 2. Buch, aber der erste Film. Genau, das ist das Mädchen, es geht um 4 Kinder, um das kleinste Mädchen, die Lucy, wo in dem grossen Haus vom Onkel, dort sind sie am Spielen und sie geht in so ein Zimmer rein. Und dort hat es eigentlich nichts anderes als einen gigantischen alten Holzkasten, Schrank. Und sie will sich eigentlich verstecken, weil sie am Versteckisspielen sind. Und sie geht in den Schrank rein. Aber der Schrank ist nicht nur ein Schrank, sondern es ist eben noch mehr. Es ist eine Tür, es ist ein Portal in eine andere Welt. Und plötzlich ist sie in dieser Welt von Narnia. Und erlebt dann dort ganz, ganz viel Abenteuer und so weiter, nimmt ihre Geschwister die mit. Und ist einfach eine geniale Geschichte. Alle, die Kinder haben oder die selber sich manchmal noch ein bisschen jung fühlen, sollten doch das mal lesen oder einen Film schauen. Und wenn ich so zurückschaue, ist die Szene, wo Lucy durch den Kasten in eine andere Welt hineinkommt, ist für mich zu einem prägenden Bild geworden im Umgang mit der Bibel. Weil die Bibel, das ist mehr als einfach nur ein Buch, wo man mal liest, sondern die Bibel ist eigentlich wie so ein Portal, wie eine Tür in eine andere Welt. Nämlich in die Welt der Geschichte von Gott. Die Geschichte, wo Gott mit dieser Welt am Schreiben ist. Schon seit Tausenden von Jahren und auch noch schreiben wird. Übrigens ist es ja so, dass jedes gute Buch, jede gute Geschichte uns eigentlich entführt in eine andere Welt. Aber das sind alles nur Abbilder von dieser ultimativen Geschichte von der Bibel, die uns in die Dimension von Gott, von seinem Reich mitnimmt. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, wir starten heute in eine neue Gottesdienstreihe zu dem Thema die Welt der Bibel. Wir haben ja als Lenzkirche den Slogan, unsere Vision, unseren Visionsslogan ist Gott erleben, Leben teilen. Und der erste Teil, Gott erleben, ist ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt, ist, dass wir Gott begegnen können, ihn erleben, durch die Geschichte der Bibel, durch die Bibel durch. Und das haben ganz viele Tausende, Millionen von Christen über alle Jahrhunderte immer wieder erlebt, dass wenn wir in dieser Bibel liest, in dieser Geschichte liest, dass man auf geheimnisvolle Art Gott kann begegnen kann. Die Bibel ist der wichtigste Weg, wie Gott sich uns Menschen zeigt, man sagt auch offenbart, so in Bibeldeutsch, wie Gott sich uns zeigt, wie er uns mit hineinnimmt in die Geschichte, wo er am Schreiben ist. Und die Bibel ist eben mehr, habe ich schon gesagt, als ein Buch, wo man einfach drin liest. Und darum auch das Bild zu dieser Reihe, wo übrigens meine Frau gezeichnet hat, soll das genau darstellen. Wenn wir das Buch aufmachen, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist das nicht einfach nur ein Text, es ist auch Text, aber es ist auch eine Welt, die sich auftut und wo wir eintauchen können und Teil werden davon. Übrigens, einfach ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt sagt, was kann man noch mehr lesen zu dieser Predigtreihe, ein kleiner Buchtipp zwischendurch, gerade am Anfang. Gerade ganz frisch ist das Büchlein rausgekommen, das heisst «Ein Gott, ein Wort» von Detlef Kühlein. Und das ist sehr empfehlenswert. Da hat es einiges so ein bisschen Hintergrund, aber auch ganz viele praktische Tipps, wie man die Bibel lesen könnte. Ganz konkret. Und sie ist recht dünn übrigens. Hat nur 120 Seiten. Also da kommen wir easy durch. Für alle Bible-Nerds unter uns, ich hätte noch viel mehr Tipps, aber das erspare ich euch. Kommt dann doch auf mich zu. Die Bibel gilt immer noch auf der ganzen Welt als das meistverkaufteste Buch. Und sehr wahrscheinlich haben alle, die jetzt hier drin sind und alle, die per Livestream zuschauen, wahrscheinlich habt ihr daheim eine Bibel oder sehr wahrscheinlich sogar mehrere. Nur, was ein bisschen Phänomen ist in den letzten Jahren, dass bei Christen, gerade auch bei der jüngeren Generation, so ein bisschen das Bibellesen nicht mehr ganz so hoch im Kurs ist. Und zum Beispiel das Musik hören, Worship-Musik hören, hat im Bibellesen ein bisschen den Rang abgelaufen. Da gibt es verschiedene Studien dazu, dass gerade bei der jüngeren Generation das fast wichtiger geworden ist. Und darum habe ich das Zitat gelesen, ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber es hat mir gefallen. Die Bibel ist das meistverkaufte, aber heutzutage auch am wenigsten gelesene Buch. Ich mache jetzt keine Umfrage, wer von euch letzte Woche mindestens 4-mal in der Bibel gelesen hat. Das könnt ihr für euch selber beantworten. Vielleicht stimmt der Satz auch gar nicht für niemanden hier drin. Dann ist gut, aber wenn es für einen oder anderen stimmt, ist auch gut. Und hey, sind wir ehrlich, das hat ja auch Gründe, dass wir nicht so viel in diesem Buch lesen. Erstens mal ist es wahnsinnig dick, oder? Ich meine, habt ihr gesehen, wie, das sind mega dünne Seiten, oder? Und dann hat es irgendwie, keine Ahnung, x-tausend Seiten. Manche Stellen sind wirklich kompliziert und manche Stellen sind auch einfach schlicht, einfach langweilig. Wer will schon lesen von irgendwelchen Gesetzen und irgendwelchen Opfervorschriften und so weiter? Und aus dem Grund hat zum Beispiel der französische Aufklärungsphilosoph Voltaire, ein Franzose, hat gesagt, Achtung, er hat 1694 bis 1778 gelebt, er hat gesagt, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibel mehr geben. Die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödlerladen herumliegen. Er ist offensichtlich falsch gelegen damit. Da ist eine. In der EVB hat es auch ganz viele. Und dort hinten übrigens, bei seinem Ausstellungstisch, hat es auch noch ganz viele Bibeln. Das war eine falsche Voraussage. Und trotzdem glaube ich, dass auch für uns heute, gerade für uns modernen, vielleicht jüngeren Christen, die Bibel ein bisschen eine Herausforderung ist. Wo wir uns auch schwer tun damit, sie zu lesen. Und ich will gerade vorweg schicken, das ist voll okay. Wenn du da drin hockst und du hast vielleicht in den letzten Monaten nie in der Bibel gelesen, fühl dich ganz willkommen. Ist überhaupt kein Problem. Wir wollen keinen Druck aufbauen und sagen, man muss und so weiter. Sondern was wir machen wollen, ist einen frischen Blick in das alte Buch hineinwerfen in den nächsten Wochen. Mit dem Ziel, dass der eine oder andere wieder ganz frisch denkt, hey, ich will noch mehr aus dieser Bibel herauslesen. Und das soll wirklich kein Druck sein, sondern es soll eine Einladung sein, eben eine Einladung in eine grosse Geschichte hinein, wo Gott am Schreiben ist. Heute, die Predigt ist so ein bisschen Grundlage, vielleicht fühlt sich gar nicht so wie eine Predigt an, sondern vielleicht ein bisschen mehr wie ein Vortrag. Aber ich möchte eben darüber reden, ein paar Grundlagen legen. Und das Wichtigste, was ich heute sagen möchte, ist, dass die Bibel eine grosse, zusammenhängende Geschichte ist, eine fünfteilige Geschichte. Die Bibel ist nicht primär ein Lexikon, so Wikipedia für Christen, wo man nachschauen kann, zu welchem Thema und so die Bibel etwas zu sagen hat. Die Bibel ist auch nicht so ein Kochbuch für ein gelingendes Leben. Ich muss das, das und das in mein Leben rein tun und dann habe ich ein gutes Leben. Die Bibel ist auch nicht so ein magisches Buch, wo ich einzelne Verse rauspicken kann und die sind dann nachher für mich mein Lebens, was auch immer, Elixier. Hat alles so ein bisschen auch Wahres dran. Aber vor allem anderen ist die Bibel eine zusammenhängende Geschichte, die auf Jesus hinweist, die auf Jesus hinzielt. Man könnte sagen, es ist eine epische Geschichte von Gott, wie er die Welt schafft und wie er in dieser Welt handelt bis ans Ende der Zeit. Also das passt eher zu der Bibel, als zu sagen, eben, es ist ein Lexikon oder Wikipedia oder ein Kochbuch. Es gibt übrigens auch nicht, eigentlich ist die Bibel ja auch nicht ein Buch, das wissen wahrscheinlich viele. Eigentlich ist es eine Bibliothek. Also da haben wir eine Bibliothek in der Hand, 66 Bücher, weil ganz viele Bücher auch unterschiedlichen Stil haben. Es gibt Bücher, das sind Geschichtsbücher, es gibt Bücher, das ist mehr Poesie. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Poesie hat. Es gibt auch Bücher, das sind mehr so Briefe. Es gibt Bücher, das sind mehr Gesetzbücher, so RGB oder ZGB oder so. Und sind wir ehrlich, wenn man in eine Bibliothek hineinläuft, dann gehst du auch nicht, wenn du einen Krimi lesen willst, in Ecken mit der Biografie. Und das müssen wir uns schon auch bewusst sein bei der Bibel. Wenn wir einfach von vorne anfangen zu lesen und denken, ja, ich komme dann schon irgendwie durch, dann müssen wir uns einfach bewusst sein, dass auch steile Berge von Büchern werden kommen, wie ein Levitikus, wo eigentlich ein ZGB ist. Und da müssen wir dann einfach auch ja, schauen, ob wir durchkommen. Einfach, dass ich das mal gesagt habe. Aber ich will doch reinnehmen, in die fünfteilige, epische Geschichte von Gott, die wir in der Bibel lesen können. Und die fünf Teile möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Der erste Teil der Bibel ist eigentlich relativ kurz. Das sind nur die ersten zwei Kapitel. 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Übrigens, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerade schnell beim Inhaltsverzeichnis ein bisschen nachschauen. Und ich zeichne da mal dazu einen schönen Baum. Und das Thema oder der Teil ist Schöpfung. Oh, schau, jetzt habe ich schon ein Platzproblem. Also es ist übrigens das erste Mal, dass ich mit dieser Tafel arbeite. Meine liebe Frau hat mich gewarnt, ich soll doch noch eine Lumpe mitnehmen, um können auch wieder korrigieren. Und sie hat wie immer recht gehabt. So, ja, okay. Der erste Teil, das ist die Schöpfung. In den ersten beiden Kapiteln der Bibel lesen wir von einem Gott, wo die Welt schafft mit besten Absichten und besten Zielen und alles gut macht. Gott zeigt sich als kreativer, schöpferischer, liebevoller, fürsorglicher Gott. Und als Höhepunkt von diesen zwei Kapiteln schafft Gott den Mensch als sein Ebenbild, als sein Abbild, Stellvertreter in dieser Welt. Von dem haben wir es letzte Woche gehört, im Familiengottesdienst. Und die Menschen haben den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, zu bebauen, etwas Gutes damit zu machen. Übrigens, Mann und Frau werden dargestellt als ebenbürtig, auf gleicher Augenhöhe, als Ergänzung füreinander. Da ist noch nichts von Hierarchie, von Mann über Frau und so weiter zu lesen. Eine Ergänzung füreinander. Gott erschafft auch einen besonderen Ort, nämlich den Garten Eden. Ein wunderbarer Garten mit ganz vielen Bäumen. Und es ist ein Ort, wo Gott will, Gemeinschaft haben mit den Menschen. Das ist das ultimative Ziel der Schöpfung. Gott schafft die Welt und schafft einen Ort, wo er Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Und das ist eben der Garten Eden. Diese Geschichte geht nicht so lang. Schon Kapitel 3 kommt der nächste Teil an. Das ist der Sündenfall. Und da machen wir einen Blitz, weil da geht ziemlich vieles Bach ab. Kapitel 1. Mose 3 bis 11 ist der zweite Teil von dieser epischen, grossen Geschichte von Gott. Das Ideal von da, das hält nicht lang. Die Menschen entscheiden sich aktiv, dass sie gegen Gott rebellieren, dass sie selber wissen wollen, was gut und böse ist, dass sie sich nicht von Gott sagen lassen, was gut und böse ist. Und diese Entscheidung löst eine Spirale von der Gewalt aus. Das ist nicht nur einfach ein Gesetz, das sie nicht befolgen, sondern das öffnet Tor und Tür für Gewalt und fürs Böse in dieser Welt. Und wenn ihr leset 1. Mose, die Kapitel 3 bis 11, dann merkt ihr, wie die Gewalt immer und immer schlimmer wird. Man liest schon im nächsten Kapitel dann von einem Mord, von einem Brudermord. Und nachher eskaliert die Gewalt so sehr, bis eigentlich der Tiefpunkt kommt, nämlich, wo die Welt in sich selber zusammengeht. Die sogenannte Sintflut. Gott zieht sich zurück und die Welt kollabiert eigentlich in sich selber. Es ist wie eine Antischöpfung. Zu dem da, die Antischöpfung, das ist die Sintflut und die Welt geht wie in sich zusammen. Am Schluss ist wieder nur noch das Wasser und Gott startet nochmal neu. Aber schon im nächsten Kapitel merkt man, der Neustart von Gott hat nichts geändert im Herzen der Menschen. Weil der Stolz, die Gewalt, das Böse sitzt noch immer im Herzen der Menschen. Und das ist beschrieben in dem zweiten Teil, 1. Mose 3 bis 11, Kapitel 3 bis 11. Dann kommt ein längerer Teil von dieser Geschichte. Und diesen Teil bezeichne ich jetzt mal, oder den Teil kann man als Israel bezeichnen. Und ich zeichne euch hier eine Krone. Die Geschichte fängt an im 1. Mose 12. Und zwar, man merkt, so, die Geschichte verlangsamt sich. Die ersten 11 Kapitel, das sind Generationen und Tausende von Jahren, die beschrieben werden. Und plötzlich zoomt es ihnen auf die Geschichte von einem Ehepaar, ein altes Ehepaar, Abraham und Sarah, Gott wählt die aus, sozusagen als neue Adam und Eva, als neue Stellvertreter von ihm auf dieser Welt. Und er verspricht ihnen und sagt, ich werde euch ein Land geben, ich werde euch zu einem grossen Volk machen. Er verspricht einen neuen Garten Eden, ein Land, wo Honig und Milch fließt. Und er sagt, und ich werde doch zu einem Volk machen, wo meinen Gebot, meinen Weisungen folgt, damit, das ist wichtig, damit die ganze Welt Gott erkennt. Das war von Anfang an das Ziel gewesen, dass durch Israel die ganze Welt auf Gott aufmerksam gemacht wird. Und dann fängt die epische Geschichte an. Da lesen wir vom Abraham und vom Jakob und vom Isaac und von all diesen Leuten und umgekehrt. Abraham, Isaac, Jakob. Wir lesen, wie das Volk auf Ägypten geht, in die Sklaverei, wie sie befreit werden. Das sind wahnsinnig coole Geschichten. Müsst ihr unbedingt mal lesen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wie sie nachher in ihr Land kommen, auf Kanaan. Und wie sie nachher zu einem Volk werden, zu einem Land werden, wie sie Könige überkommen, zum Beispiel der David, ganz ein berühmter König. Und das ist aber immer auch sehr eine bewegte Geschichte. Auf und ab und auf und ab. Und immer wieder lesen wir davon, wie auch Israel nicht mehr ihrem Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, folgen. Wie sie sich anderen Göttern zuwenden. Wie Propheten auftauchen und sagen, kommt, kehrt um zu Gott und so weiter. Und die Geschichte ist auch ein kleines Drama. Eigentlich die ganze Geschichte hier ist ein grosses Drama. Weil Israel wird dem Auftrag von Gott nicht gerecht. Sie sind nie wirklich oder nur phasenweise das Volk, wo andere Völker auf Gott hinweisen. Weil immer wieder folgen sie Gott nicht, immer wieder kommen sie ab von dem Gott. Und eigentlich endet hier die erste drei Teile, das ist das Ende vom sogenannten Alten Testament bei uns, endet mit dieser grossen Frage, was macht Gott jetzt? Wie kann Gott denn die Welt sonst noch retten? Wie kann denn Gott sonst noch in dieser Welt eingreifen? Und die sehr überraschende Antwort kommt dann im Teil 4. Und der Teil, das ist Jesus. Zum Start vom Neuen Testament taucht Jesus auf. Und da zeichne ich ein Kreuz, das soll grösser sein als alles andere. Weil die Geschichte ist eine grosse, zusammenhängende Geschichte, die auf Jesus hinweist. Alle Hoffnungen, alle Versprechen aus dem ersten drei Teil werden in Jesus überraschend erfüllt. Und Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er der Höhepunkt von dieser ganzen Geschichte ist, wo da in der Bibel bis jetzt aufgeschrieben wurde. Er ist der Messias, der Retter. Er ist der wahre Adam. Er ist der wahre König. Er ist der wahre Priester. All das, all die Themen, die da in diesen ersten drei Teilen vorkommen, finden in Jesus ihre Erfüllung. Er ist der, der die Sünden dieser Welt auf sich nimmt. Er ist das wahre Lamm von Gott. Er ist sogar Gott selber, der mitten unter den Menschen leben will. Der Eden, das Versprechen vom Garten Eden, das erfüllt Jesus, indem er zurückkommt auf Israel und dort ist Gott mitten unter den Menschen. Und sein Tod und seine Auferstehung, also das ganze Kreuzesgeschehen, ist nicht nur der Höhepunkt dieser Geschichte, sondern ist auch der entscheidende Wendepunkt in der Geschichte der ganzen Menschheit. Wenn dir vielleicht jemand sagen will, heutzutage, dass die Aufklärung der Wendepunkt für uns Menschen war oder so, dann erzählt die Bibel eine andere Geschichte, nämlich dass der Tod und die Auferstehung von Jesus der entscheidende Wendepunkt für die Geschichte der Menschheit war. Und dann kommt noch der fünfte Teil. Da zeichne ich jetzt das müsste ein Killer sein. Das ist das Zeitalter oder der Geschichtsteil von der Kirche. Da müsste noch Fenster herkommen. Also, der Teil fährt mit der Apostelgeschichte an, geht über alle Briefe hin zu der sogenannten Offenbarung. Jesus, viele kennen die Geschichte, Jesus schart den Menschen, Mann und Frau um sich und sagt und tut eine Bewegung in Gang setzen. Eine Bewegung, die später als Kirche bekannt worden ist. Und Jesus hat gesagt, geh in alle Welt raus. Und er hat gesagt, es ist besser, wenn ich jetzt gehe, Weil dann kann der Heilige Geist kommen und dann ist der Heilige Geist kann dann in euch leben. Und das Versprechen, dass Gott mit unter Menschen leben will, seit dem Garten Eden, erfüllt sich dann in der Kirche als eine Art neuer kleiner Garten Eden, wo Gott mitten unter uns Menschen lebt, mit uns unperfekten Menschen. Und es braucht auch keinen Tempel mehr, weil eben die Gemeinschaft von Jesusgläubigen der neue Tempel ist. Und der erste, der vierte oder der fünfte Teil schaut eigentlich immer wieder zurück und schreibt aber auch die Geschichte gleichzeitig weiter. Und wir leben in dem fünften Teil von dieser Geschichte. Unsere Aufgabe als Jesus-Nachfolger, als Kirche, ist immer wieder die Geschichte von da hinten zu erzählen und gleichzeitig vorwärts zu leben. Und das, was wir gelernt haben aus dieser Geschichte, in unser Leben, in unsere Zeit, in unsere Kultur hinein zu übersetzen. Das ist in kurz die fünfteilige, epische Geschichte der Bibel. Und wenn wir in den nächsten Wochen über die Bibel reden, ist es wichtig, sich die Geschichte immer wieder in Erinnerung zu rufen und sich auch zu überlegen, wenn man zum Beispiel einen Text in der Bibel liest, sich zu überlegen, wo sind wir jetzt eigentlich in dieser grossen Geschichte? Weil versteht ihr, es macht zum Beispiel einen Unterschied aus. Wenn wir bei Jesus Sachen lesen, müssen wir verstehen, dass er die Erfüllung ist von einer ganz langen, mehreren tausendjährigen Geschichte. Das macht einen Unterschied aus. Und wir werden Jesus nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, dass er die Erfüllung von all diesen Hoffnungen und von all diesen Versprechen ist. Aber zum Beispiel müssen wir uns auch bewusst sein, wir leben nicht mehr hier in dem ersten Teil dieser Geschichte. Im Idealzustand im Garten Eden. Weil das Böse ist in die Welt hineingekommen und hat ein für alle Mal ganz viel auch zerstört, wo nicht einfach rückgängig gemacht werden kann. Darum ist das Böse immer noch eine Realität in dieser Welt. Aber zum Beispiel müssen wir uns auch bewusst sein, wir leben auch nicht mit Israel in der Wüste. Und ganz viele von diesen Geboten, die damals für Israel gegolten haben, gelten für uns heute nicht mehr, weil wir nicht mehr in diesem Teil der Geschichte sind. Aber wir müssen uns zum Beispiel auch bewusst sein, dass wir nach Jesus leben. Und das Erlösungswerk von Jesus vollbracht ist. Und das ist alles nur Geschenk und Gnade von Gott. Wir haben uns das nicht erarbeitet. Wir sind nicht so die Superschlauen, die jetzt wissen, aha, wir sind eben die, die Jesus kennen und so weiter. Und darum können wir auch auf die runterschauen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen oder andere Religionen und so. Sondern das ist ein reines Geschenk. Das ist pure Gnade. Niemand von uns hat sich das verdient. Und auch das müssen wir uns zum Beispiel immer wieder bewusst sein in dieser Zeit der Geschichte, die wir leben. Da können wir jetzt noch sehr viel dazu sagen. Werden wir auch noch in den nächsten Wochen. Aber einfach, dass ihr mal ein bisschen das Gespür überkommt. Warum, dass die Idee von dem fünfteiligen Drama, von der Geschichte von Gott, so wichtig ist als Grundlage für unser Verständnis von der Bibel. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, eben, dass die Bibel so eine fünfteilige Geschichte ist, dann ist der zweite Punkt, dass die Bibel nicht an uns geschrieben ist, aber für uns. Also, ich schreibe das da mal auf. Nicht an uns. Jetzt denken gewisse von euch, was? Das ist das Ziel. Für uns. Was wollte ich mit dem sagen? Bücher von der Bibel sind ursprünglich an ganz verschiedene Adressaten geschrieben worden. Einfaches Beispiel, der Brief von den Philipper im Neuen Testament, wir sind hier hin, hat der Paulus an eine Gemeinde im heutigen Griechenland im 1. Jahrhundert geschrieben. Und das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir den Philipperbrief lesen. Den hat er nicht an Benny Leuenberger im 21. Jahrhundert in Rheinach im Oberen Wienental geschrieben. Und das macht ein bisschen einen Unterschied aus. Oder all die Bücher vom Alten Testament sind primär als damalige alte Volk Israel geschrieben worden. Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer zuerst überlegen, was hat es denn für die Leute damals geheissen? Was hat der Brief an Philipper für die Gemeinde in Philippi im heutigen Griechenland damals geheissen? Und von dort her dann überlegen, was ist die Weisheit, die auch heute noch für uns da gilt. Darum ist Kontext ganz wichtig in der Bibel. Picket nie, nie einen einzelnen Vers aus der Bibel. Weil jeder Vers hat immer einen Kontext. Steht in einem Buch, steht in einem Kapitel. Und der Kontext ist ganz wichtig. Darum bin ich ein bisschen kritisch so diesen losigen Bibelfers aus einer App und so gegenüber, wo die Leute irgendwo postet oder so. Weil ich denke mir dann immer, ja, aber der Vers hat auch einen Kontext. Und man kann den auch ganz falsch verstehen. Also, man darf die schon posten, gell? Ich verstehe mich nicht falsch. Aber schreibt doch dazu noch einen Kommentar, wo das steht und so weiter. Und nein, witz. Ich wollte einfach sagen, man muss immer auch prüfen, wo das die Bibelverse stehen. Und an wer dass sie sich ursprünglich gerichtet haben. Machen wir ein kleines Beispiel. Im allerersten Kapitel der Bibel, also da sind wir, Schöpfungsgeschichte, steht Folgendes, Vers 3 bis 5. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Gott schafft da offensichtlich am ersten Tag von dieser Schöpfungsgeschichte Tag und Nacht. Das eine, oder nein, er schafft Licht und Finsternis, muss man sagen. Das eine nennt er Tag und das andere nennt er Nacht. Okay, soweit mal relativ einfach zum Verstehen. Nur, ein paar Vers später heißt es im Vers 14, und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Jetzt ist es so, dass wir in dem Vers 14 lesen, dass Gott erst am vierten Tag anscheinend Sonne, Mond, Sterne und so weiter geschaffen hat. Quizfrage, von wo kommt denn das Licht am ersten Tag? Also ich muss nicht unbedingt antworten. Es ist einfach einmal eine Frage, die ich in den Raum stellen möchte. Wenn Gott am ersten Tag Licht und Finsternis schafft und erst am vierten Tag Sonne, Mond, Sterne und Sonne und so. Sonne, Mond, Sterne und Sonne. Wie geht das zusammen? Ich glaube, da hilft es eben zu sehen, dass die Bibel nicht an uns geschrieben ist, aber für uns. Man geht davon aus, dass der Bericht von Mose geschrieben worden ist. Etwa in der Zeit, wo eben Israel da aus Ägypten rausgekommen ist und so weiter und Befreiung erlebt hat, damit die Leute gewusst haben, wer das der Gott ist, dem sie nachfolgen, wer der Jahwe Gott ist. Und es hat in dieser Zeit ist die grosse Frage für die Leute, wer sind die wahren Götter? Sind jetzt das die Götter der Ägypter, wo sie hunderte Jahre mit ihnen gelebt haben? Sind es vielleicht die Götter der Babylonier? Oder wer ist da der einzelne Jahwe Gott, der sagt, ich bin der einzig wahre Gott? Das sind Fragen, die die Leute damals beschäftigt haben. Und die anderen Völker, Ägypter, Babylonier, die hatten auch so Schöpfungsgeschichten gehabt. Die waren aber ganz anders als die Schöpfungsgeschichte, die hier beschrieben wird vom Gott der Bibel, vom Schöpfer von Himmel und Erde. Und zum Beispiel die Frage, die die Leute nicht so beschäftigt hat in der Zeit von Mose, war, wie alt ist die Erde wirklich? Oder auch, hat Gott wirklich nur 7x24 Stunden gebraucht, um die ganze Welt zu schaffen? Oder auch die Frage, was war eigentlich mit den Dinosauriern? Diese Fragen beschäftigen uns heutzutage sehr wohl. Aber damals haben die Leute gar noch nicht so kennt, die Fragen. Und darum finden wir in diesen Texten auf den ersten Blick wahrscheinlich auch nicht sofort eine Antwort auf unsere Fragen. Aber wir finden ganz viele Antworten auf Fragen der Leute, die damals waren. Zurück zu dem Beispiel mit dem Schaffen von Tag und Nacht und den Lichtern. Was Gott schafft am ersten Tag, ist Zeit. Weil stellt euch mal vor, das können wir uns gar nicht vorstellen. Eine Zeit, wo man noch keine Uhr hatte. Wo man nicht gewusst hat, welche Stunde und Minuten. Wie hat man denn gewusst, dass ein Tag anfängt oder ein Tag aufhört? Dass es morgen ist oder abend? Ja, wenn die Sonne aufgeht, dann hat der Tag angefangen. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist der Tag fertig gewesen. Et voilà, die Zeit war geschaffen gewesen. Was Gott macht da, ist, dass er Zeit schafft. Und mit dem schafft er einen Rhythmus in unsere Schöpfung hinein, der wahnsinnig wichtig ist. Versteht ihr den Rhythmus von Tag und Nacht? Von Wachsein und Schlafen. Der Rhythmus von 6 Tagen Arbeiten, 1 Tag Sabbat. Der Rhythmus von Jahreszeiten. Man erntet, man sagt, umgekehrt, man sagt, man erntet, man lässt es wieder ruhen und so weiter. Diese Rhythmen von einem gesunden Leben sind schon im dritten Vers der Bibel angedeutet und drin hineingelegt. Und eine der Herausforderungen unserer Zeit ist, dass wir nicht mehr dem Rhythmus von unserem Schöpfergott folgen. Wir machen die Nacht zum Tag, den Tag zu der Nacht. Wir haben keinen schönen Sabbatrhythmus mehr. Wir haben keinen Freitag mehr. Wir arbeiten immer, wir sind immer am Handy, wir können nicht mehr ausruhen. Und wisst ihr, was das mit unserer Psyche macht? Schauen wir noch rum. Wir haben so viele Depressionen, wir haben so viele Menschen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, mit psychischen Herausforderungen. Das hat mit einen Grund in dem Innen, dass wir dem ursprünglich guten Rhythmus von Gott nicht mehr folgen. Und das ist ein Beispiel, es gibt ganz viele, die zeigen, dass ein Text nicht unbedingt an uns, also nicht unbedingt direkt für unsere Fragen geschrieben wurde, aber für uns. Wenn wir verstehen, was die Weisheit hinter diesen Geschichten ist, was die Weisheit hinter den Gesetzen von Gott im Levitikus sind, dann wird uns das weiterhelfen. Dann werden wir da ganz viel entdecken von Gott. Kleine Regeln an dieser Stelle. Wenn du über einen Text stolperst in der Bibel, wo du wahnsinnig kompliziert findest, nichts verstehst, dann denk an das. Wahrscheinlich ist das Problem, dass er nicht an dich geschrieben wurde. Darum verstehst du ihn nicht. Aber versuch zu graben, weil sehr wahrscheinlich ist er für dich geschrieben, weil du ganz, ganz viel darin kannst entdecken an Weisheit, an Gutem für dein Leben und wahrscheinlich noch viel mehr wirst entdecken über Gott selber. Und mit dem noch ein dritter Punkt, weil eben die Geschichte, eine grosse Geschichte von Gott mit dieser Welt ist, die wir weiterschreiben sollen, ist das Ziel der Bibel nicht primär Information, sondern Transformation. Durch die Bibel wird Gott uns helfen, wird uns heilen, wird uns ermutigen, wird uns verändern. Ich weiss noch, vor Jahren bin ich als jüngerer Pastor, bin immer noch ein bisschen jung, jüngerer Pastor, in einer Gemeindewochenende, andere Gemeinde als da und so, und wir haben ein Bibelquiz gemacht. Und ich habe gegen einen 8-Jährigen gespielt. Und die Frage war, wie viele Steine hat der David gesammelt, bevor er gegen den Goliath gekämpft hat? Okay, weiss das jemand? Wer hat 5 gesagt? Ey, ist wahnsinnig gut. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es 5 Steine waren. Und er, der 8-, 9-jährige Bub, hat das natürlich gewusst. Ich habe verloren. Und dann habe ich mir natürlich die Sprüche anhören. Hey, Pastor, weiss nicht, was in der Bibel steht und so weiter. Pipapa. Hey, und ich habe gestern zu Abend meine Jungs gefragt, wie viele Steine hat der Goliath? Sie haben es beide gewusst, 5. Meine Buben sind schon besser als ich. Egal. Was ich damit sagen will, das ist der Unterschied. Information aus der Bibel, das ist interessant und so. Und Nerds unter uns haben noch ein bisschen lieber ein bisschen mehr Informationen in der Bibel. Aber das Ziel ist nicht Information, sondern Transformation. Jesus betont das zum Beispiel am Ende von seiner wichtigsten Predigt. Wir sind wieder da, in diesem Teil der Geschichte. Jesus in seiner wichtigsten Predigt, in der Bergpredigt, sagt am Schluss, Matthäus 7, 24, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Das Hören von dem Wort von Jesus ist das eine. Aber nachher geht es auch darum, das Gehörte ins Leben umzusetzen, danach zu handeln. Und wenn wir nach etwas handeln, dann verändert das unser Leben. Dann hat das eine Auswirkung in unserem Leben. Darum soll eben die Bibel nicht einfach als Information gelten, sondern das Ziel ist Transformation. Oder Paulus sagt es so in dem ganz berühmten Vers 2. Timotheus 3, 16. Wir sind da hinten, in dem Teil von der Zeit, wo die Kirche entstanden ist. Er sagt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Mit der ganzen Schrift meint der Paulus da nicht, übrigens nicht das Neue Testament. Er meint das Alte Testament, weil das Neue Testament gar noch nicht gegeben hat. Und er sagt, alles, was im Alten Testament steht, ist eingehaucht, ist durch den Heiligen Geist Menschen gegeben worden, damit es uns wieder dient, Gott besser kennenzulernen, ihn besser zu verstehen und aufgebaut und gestärkt zu werden in unserem Leben. Und als letztes Beispiel finden wir in diesem Teil der Geschichte bei Israel, das ist das, was Roland schon gelesen hat in der Lesung, wo der Josua Nachfolger wird vom grossen, berühmten Mose, der da in dem ersten Teil der Geschichte gewirkt hat. Dort sagt Gott zu ihm, Josua 1,7, sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Gott sagt das Lesen, das Studieren, das Meditieren, das Auswendiglernen von meinem Wort, von meinen Weisungen, wird dich, Josua, stark und mutig machen. Und wir liegen komplett falsch, wenn wir meinen, dass die Bücher der Bibel uns einschränken, unser Leben irgendwo klein machen oder uns irgendwo zu einem Leben bringen, das wir gar nicht haben wollen. Das war nie die Absicht von Gott. Die Absicht war immer, dass er uns einlädt in ein abenteuerliches Leben, das Mut braucht. So wie beim Josua, so wie bei ganz vielen anderen in dieser Geschichte. Und das ist die Einladung von heute Morgen. So wie Lucy durch die Türen gegangen ist, auf Narnia hinein, sich eingeladen hat auf das Abenteuer von einer Geschichte mit Gott. So sind wir eingeladen zu einem abenteuerlichen Leben mit Gott, wenn wir mehr und mehr in dieser Bibel lesen. Die Bibel enthält nicht einfach ein Wissen, das ich für mich muss wissen, damit ich mich dann passiv und gemütlich zurücklegen kann, weil ich ja dann irgendwie in den Himmel komme und jetzt ist alles entspannt und gechillt auf dieser Welt. Sondern wenn wir die Bibel wirklich lesen, dann ist es eine Einladung, in eine grosse Geschichte Teil zu werden von dieser Geschichte. Das ist ein pures Abenteuer. Wir wissen noch nicht genau, mal, wir wissen, am Ende wird es gut rauskommen. Aber zwischen dir ist es immer noch ein bisschen holprig. Und es ist eine Einladung in das Abenteuer mit Gott hinein. Es ist eine Einladung in die Geschichte, wo Gott am Schreiben ist. Und es ist die Geschichte von Gott, wo die Welt geschaffen hat, wo die Welt liebt, wo für die Welt kämpft, wo sogar sich selber hergegeben hat. Und jetzt sagt, hey, du kannst Teil werden von meiner Geschichte. Um das geht es, wenn wir die Bibel lesen. Es ist eine Einladung zum Abenteuer. Und ich möchte dir die Frage heute wirklich ans Herz legen. Bist du bereit für das Abenteuer? Bist du mutig genug für das Abenteuer? Und du musst jetzt bei Mut nicht irgendwie denken, dass du irgendwie musst Bungee-Jumping machen oder so. Mut kann für jeden von uns ganz etwas Verschiedenes bedeuten. Für die einen hier innen bedeutet Mut, dass sie sich in 2 Wochen taufen lassen. Ich habe schon 6 Leute, die sich laufen lassen in 2 Wochen. Hey, und vielleicht hat es noch andere hier innen, die merken, das wäre jetzt mein mutiger Schritt. Vielleicht bedeutet Mut für dich, dass du am Montag in die EVB gehst, erst am Nachmittag, sind am Morgen noch zu, und eine Bibel kaufst und sagst, ich wage es wieder einmal und fange an, regelmässig die Bibel zu lesen. Steh vielleicht am Morgen auf, dann, wenn ich noch am fittesten bin oder wenn auch immer du am fittesten bist. Für andere ist es vielleicht die Entscheidung, überhaupt einmal zu sagen, ich lasse mich ein auf das Abenteuer mit Gott. Weil ich mich noch gar nie auf das eingelassen habe, wirklich. Ich tümpel einfach vielleicht da ein bisschen mit und bin gerne ein bisschen da manchmal. Aber ich weiss gar nicht, ob ich Teil bin von dieser Geschichte von Gott. Und vielleicht ist für die anderen auch dran, die mutige Entscheidung, dort, wo du bist, am Ort, wo du schaffst, wo du wohnst, in deinen Social Media Feeds, noch mehr darauf zu hinweisen, dass du an Gott glaubst. Dass du Teil bist von dieser Geschichte von Jesus. Dass du vielleicht in die Lenzkirche gehst. Dass du vielleicht Predigten teilst, die man hier auf YouTube schauen kann und so weiter. Vielleicht ist das dein mutiger Schritt. Vielleicht ist dein mutiger Schritt etwas komplett anderes. Aber die Einladung heute Morgen ist, dass wir mutige Schritte machen. Weil die Bibel uns nicht einladet, um gemütlich zurückzulehnen und passiv zu sein. Sondern weil sie uns einladet in ein Abenteuer. Und ich werde jetzt noch beten. Die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Und ihr dürft einfach einen Moment für euch die Augen zumachen und still sein. Und Vater im Himmel, wir danken dir so viel mal für dein Wort, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir für deine Geschichte, die du am Schreiben bist in dieser Welt. Und wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast, wo die Geschichte einen Wahnsinnswendepunkt, eine Wahnsinnswendung gegeben hat. Und danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, nachdem Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und jetzt laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du in unser Leben hineinredest, weil für jeden von uns bedeutet die Geschichte vielleicht etwas anderes. Und wir stehen alle an einem anderen Punkt. Aber du kannst in das Leben von uns hineinreden. Und wir bitten dich um einen neuen Mutausgüssung über uns als Gemeinschaft. Dass wir den Mut haben, in die Geschichte hineinzustehen, die du parat hast für uns. Dass wir vielleicht den Mut haben, ganz neu dir nachzufolgen. Ganz neu darauf zu hören, was du uns zu sagen hast, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns führst, dass du uns auch die Bibel erklärst, wo wir sie nicht verstehen, dass du uns Weisheit schenkst für unser Leben. Und Jesus, dass wir als Einzelne und als Gemeinschaft dürfen den Unterschied ausmachen in diesem Tal. Ein Unterschied, der nicht zurückzuführen ist darauf, dass wir einfach irgendwie ein bisschen schlauer und ein bisschen besser sind, das sind wir nämlich sowieso nicht, sondern darauf zurückzuführen ist, dass der lebendige Gott da in unserer Mitte lebt. Und in unserem Leben einen Unterschied ausmacht. Jesus, das wollen wir sehen, das wollen wir noch viel mehr sehen. Das bitten wir alles in deinem Namen, Jesus. Amen.